Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates, viele Jahre auch Präsident des Deutschen Kulturrates. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag, Frenzel. Ich freue mich, hier zu sein.
Das Cello ist Ihr Instrument. Sie sind Cellist. Ich erwähne es immer gerne, wenn Sie zu Gast sind. Und jetzt habe ich mich heute gefragt, hat Christian Höppner in letzter Zeit wohl häufig abends sich sein eigenes Abendkonzert gegeben, so in Ermangelung der Alternativen in den Konzertsälen?
Ja, das ist ja fast wie eine kleine Andacht, die ich da mache. Ich kann zum Glück bei uns auch nachts üben, aber was ich nicht tue, ist, ich teile das nicht im Netz.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob Sie den Levit machen, den Igor Levit und wann auch über Twitter oder andere Kanäle.
Ist eindrucksvoll, was er tut, aber ich gehöre nicht zu der Fraktion. Ich finde, das ist doch was sehr Intimes und das lasse ich für mich.
Herr Höppner, ich habe uns hier gerade ein Papier auf den Tisch gelegt, das Sie, glaube ich, mit großem Interesse dann auch mitnehmen werden. Kunst- und Kultureckpunkte für Öffnungsstrategien. Ein Papier der 16 Landeskulturministerinnen und Kulturminister. Das ist noch nicht ganz klar, möglicherweise morgen schon der Öffentlichkeit vorgestellt wird oder vielleicht ein bisschen später. Da gibt es offenbar noch Abstimmungsbedarf, haben wir jetzt aus der entsprechenden Konferenz gehört. Wenn Sie das anschauen, die verschiedenen Maßnahmen, beispielsweise Abstandsregeln, 1,5 Meter und dergleichen mehr, deprimiert Sie das eher, weil deutlich wird, so richtig Kulturleben, wie wir das kannten, wird nicht zurückkehren? Oder macht Ihnen das eher Hoffnung, dass in diesem Jahr zumindest noch irgendwas möglich wird an Oper, an Theater, an Konzerten?
Also für mich ist das Glas halb voll und nicht halb leer und ich kann jeden verstehen, der besorgt in die Zukunft schaut. Aber erstmal ist das ein Richtungsweisen, was die Kulturminister da angekündigt haben an Beschlusslage. Das muss ja noch durch die Konferenz der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten durch. Und sagen wir mal so, das, was wir an Horrornachrichten anfangs hatten, wie groß die Abstände sein müssen, da war von 12 Meter und mehr die Rede bei Bläsern, das ist ja schon alles vom Tisch. Also wir haben jetzt schon mal eine bessere Wissensgrundlage von den Studien und es wird weiter dran geforscht an den verschiedenen Studien. Und insofern bin ich ganz guter Dinge, dass wir über die erste Hürde rüberkommen. Aber natürlich ist es keine Perspektive für die Zukunft. Wenn ich an Bayreuth denke zum Beispiel, das ist nun wirklich der Super-GAU, da kann gar nichts stattfinden. So haben wir auch noch viele Konzerthäuser, wo einfach die Belüftungsfrage überhaupt nicht geklärt ist. Das tönt ja auch an in dem Papier. Hier gilt wirklich die Aufforderung und der Wunsch an die Politik, stärker noch zu investieren in Forschung. Denn wenn ich mir den wirtschaftlichen Bereich angucke, ist die Kultur- und Kreativwirtschaft nach der Automobilindustrie der wichtigste Zweig noch vor der chemischen Industrie und den Finanzdienstleistern. Das heißt, das hat auch eine wirtschaftliche Komponente und hier hängen viele Existenzen.
Mhm. Okay, Forschung kann ich nachvollziehen, ne? Also dass man rausfindet, wie kann man so Konzertsäle von der Luft her so reinhalten, virenfrei und alles.
Genau.
Aber Forschung, da klingt ja schon raus, das wird dauern. Und wir reden jetzt idealerweise über den Spätsommer, Herbst. Und ganz praktische Fragen. Kann ein Orchester zusammensitzen? Kann ein Ensemble zusammenstehen? Das Chor singen? Haben Sie da für sich schon so eine kleine Liste? Das geht und das müssen wir auf jeden Fall uns abschminken für diese Saison, für die nächste?
Ja, also leider eher die Liste, was wir uns abschminken müssen. Denn Gesundheit geht natürlich über alles. Und wir haben es ja gerade im Chorbereich gesehen, am Berliner Domchor. Das ist eben doch hochgefährlich noch in geschlossenen Räumen, selbst wenn genug Luftmasse vorhanden ist. Wir brauchen ganz dringend hier die Frage der Filterklärung. Ich meine, wenn es in der Luftfahrt möglich ist, Carsten Spohr, der Lufthansa-Chef, hat ja gesagt, sie haben mit den HEPA-Filtern in den relativ kleinen, aber doch dicht besetzten Flugzeugen die Möglichkeit, das Risiko nahezu auszuschließen. Da muss man auch für die Großen was finden.
Mhm. Aber können Sie es so benennen? Also können Sie sagen, vergesst es für 2020, das werden wir nicht haben?
Ja klar, also ich glaube, dass wir alle großen Aufführungen, alle dicht besetzten großen Werke werden wir in geschlossenen Räumen so nicht fahren können. Das ist total bitter und umso wichtiger ist die Perspektive, dass es wieder möglich sein wird und nicht nur der Wunsch und der Glaube daran.
Mhm. Machen die denn dann auch diese Perspektive geben müssen, also die Kulturminister in den Ländern, aber auch allen voran natürlich auch die Kulturstaatsministerin auf Bundesebene, Monika Grütters, machen die das aus ihrer Sicht gut? Ich gebe ihm mal was mit auf den Weg. Ich habe heute das Interview mit dem schon erwähnten Pianisten Igor Levit gelesen im Tagesspiegel, der sagt, er habe wochenlang gelitten wegen des Schweigens, der Nichtkommunikation, dass das Wort Kultur, ich zitiere weiter, von Teilen der Bundesregierung nicht mal in den Mund genommen wurde. Haben Sie auch gelitten? Oder leiden Sie noch weiter?
Nein, ich habe da eine ganz andere Position als Igor Levit und einige andere Kritiker. Ich finde, Monika Grütters hat einen tollen Job gemacht. Sie hat das auch das erste Hilfspaket schon geöffnet für den Kulturbereich und hat immer gesagt, und mit ihr dann übrigens auch die Kanzlerin in ihrem Podcast, dass wir natürlich aus dem Moment heraus handeln müssen. Dafür gibt es ja keine Blaupause. Insofern fand ich, hat die Bundesregierung bisher ganz gut vorgelegt und hat ja auch noch Türen offen gehalten, weiter vorzuhalten. Wir müssen aber stark an die Verantwortung der Länder denken. Die Länder und die Kommunen finanzieren 85% etwa des gesamten Aufkommens. Die war unter deren Schweigen habe ich gelitten und auch unter den sehr unterschiedlichen Maßnahmen in den Ländern. Das ist aber bitteschön deren Verantwortung. Im Moment arbeitet die Bundesregierung ja an einem Konjunkturprogramm, was genau in die richtige Richtung weist, nämlich, dass wir sehen müssen, dass das, was heute auch an Strukturen da ist und die Menschen dazu, dass die auch noch in 2021, 2022 arbeiten können. Und da liegt meine ganz große Sorge, dass wir diese Finanzierungsfrage angesichts der dramatisch einbrechenden öffentlichen Haushalte überhaupt nicht in den Griff kriegen werden. Hier läuft ein GAU auf uns zu.
Ich habe dazu gleich noch mal eine Frage, vorab, weil Sie gerade dieses Spiel Bund-Länder auch mit ins Spiel gebracht haben, eher mit dem Vorwurf Richtung Länder. Ich finde das auch aus journalistischer Perspektive sehr unübersichtlich und ich habe so den Eindruck, das ist auch so ein bisschen Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund und Ländern. Wer ist jetzt eigentlich zuständig, wer nicht?
Absolut, das ist ein Ping-Pong-Spiel, wie wir schon früher kannten, nur jetzt kann es tödlich werden oder sagen wir mal existenzbedrohend, ich will nicht überschreiben, existenzbedrohend für die vielen Kulturschaffenden. Das sind allein, wenn man an die Künstlersozialkasse denkt, sind es 188.000 Menschen. Und mit einem Einkommen von Durchschnittseinkommen bei den Musikern jetzt von 14.000 Euro Jahresbruttoeinkommen, da können Sie sich vorstellen, die können keine Rücklagen haben. Die stehen vor dem Nichts und zwar, weil sie gar nichts machen können. Und da, finde ich, muss dieses Kulturland Deutschland einfach, was ja stolz ist auf seine kulturelle Vielfalt, da muss das politische Signal kommen, wir investieren gerade jetzt in der Krisenzeit.
Sie haben gesagt, Stichwort öffentliche Haushalte, das wird das ganz große Problem, wenn die Kassen dann leer sind. Und Sie haben uns vorab gesagt, Sie bringen einen Finanzierungsvorschlag mit. Bitte schön.
Ja, das ist schon ein ziemlich alter Hut von mir und da habe ich aber noch keine Freunde wirklich für gewinnen können, obwohl mir Verfassungsrechtler sagen, es geht. Der Vorschlag ist einfach, dass wir in den Länderhaushalten, in den Kommunalhaushalten den Prozentsatz für Kultur, der erforderlich ist, da kann man sich ja hier und da nochmal justieren, dass man den prozentual festschreibt. Und zwar geht es über so eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung, zumindest für 5 Jahre für die öffentlichen Haushalte. Dann ist zwar die Kultur nicht davor sicher, dass sie Status quo in der finanziellen Zuweisung hat, aber sie ist wenigstens sicher davon, dass da nicht zuerst geräubert wird. Denn wir haben ja oft in den Länderhaushalten die sogenannte, ich finde es fast einen perversen Ausdruck, freiwillige Pflichtaufgabe. Das heißt, da kann immer reingegrätscht werden. Ja. Und das haben wir in anderen Krisen auch erlebt, dass da dann gekürzt wird bis zur Unkenntlichkeit. Und deshalb, da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Da helfen keine Sonntagsreden, da muss Montagshandeln kommen.
Christian Höppner, wir sind jetzt hier fast am Ende dieser Sendestunde. Sie sind der Generaldirektor des Deutschen Musikrates. Deswegen habe ich gedacht, das ist eine Sache, die kann ich mit Ihnen vielleicht nochmal gut besprechen. Mein Herzschmerz. Ich musste nämlich gestern gemeinsam mit meiner Tochter die Corona-Belehrungen unterschreiben, damit eben die Kinder jetzt wieder in die Schule können. Und da stand dann unter Punkt 13, es darf nicht in den Räumen gesungen werden. Wir wissen irgendwie alle warum, aber das klingt jetzt schon wie so ein Satz aus einem dystopischen Roman, oder?
Es ist gruselig und also da hört bei mir, das ist so für mich die rote Linie, wo ich sagen kann, nee, so weit darf es nicht gehen. Dass man Kindern praktisch verbieten will zu singen, das geht überhaupt gar nicht. Sie haben es ja auch in der Schule, nirgendwo darf gesungen werden. Und man kann aber auch unter Corona-Bedingungen singen. Man muss halt dann entweder auf eine entsprechende Belüftungssituation achten oder muss auch mal ins Freie gehen, wenn es das zulässt. Aber so ein generelles verbietendes Singen, finde ich, geht überhaupt nicht, weil das ist eine Urform des Ausdrucks von den Menschen. Das Singen mit der eigenen Stimme, was machen, das machen Kinder ganz natürlich. Und Das dürfen wir nicht verbieten. Also das ist eine Überschreitung.
Also man kann ja auch über Alternativen nachdenken. Also dass man dann, wenn man sagt, okay, in den Räumen ist das jetzt vielleicht wirklich problematisch, aber dass man dann, das Wetter lässt es ja jetzt zu, sagt, dann machen wir mal eine schöne kleine Singeinheit auf dem Schulhof mit ordentlich Abstand.
Genau.
Ja.
Fenster auf oder aus dem Fenster raus oder man geht auf den Schulhof. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das ist ein sich absichern wollen, dass bloß nichts passiert, wo man doch erstmal eigentlich sein Hirn anstrengen kann, überlegen, wie können wir es dann alternativ hinbekommen. Mhm. Das würde ich jetzt nicht nur denen sagen, die Verordnung machen, sondern auch letztendlich denen, die vor Ort die Verantwortung tragen in den Kindertagesstätten, in den Schulen.
Also es kommt vom Senat hier in Berlin. Möglicherweise klingt das in anderen Bundesländern ähnlich. Ihr klarer Appell, überarbeitet das nochmal und streicht möglicherweise diesen Punkt 13?
Absolut. Ich meine, Singen ist die größte Herausforderung, was Corona-Infizierung anbetrifft, das ist gar keine Frage. Aber auch hier zeigen die Untersuchungen schon, dass man auch in Corona-Zeiten singen kann, wenn man sich darauf einstellt. Und das ist wirklich der Appell nochmal an die Politik, da nicht zu überziehen, denn wir nehmen den Kindern, gerade den Kindern, aber auch den älteren Menschen in den Chören, wir nehmen denen ein Stück Identität weg.
Interessante Dinge sind passiert zwischen Berlin und Paris. Gestern Nachmittag die Ankündigung von Angela Merkel und Emmanuel Macron, ein 500 Milliarden Euro Aufbauprogramm aufsetzen zu wollen, ein europäisches, ein gemeinsames Programm. Heute versuchen die beiden Regierungschefs durch viele Gespräche mit den weiteren 25 EU-Mitgliedern dafür zu werben. Merkel versucht es gerade bei den Visegrad-Staaten, also den tendenziell EU-skeptischen mittel- und osteuropäischen Regierungschefs. Vielleicht haben die ja dieselben Fragen wie wir heute hier im Studio, wie Sie zu Hause. Christian Höppner vom Musikrat ist mein Gast. Fragen nämlich, wie das ganz konkret aussehen soll. Für Antworten ist Stefan Detjen in der Leitung aus unserem Hauptstadtstudio. 500 Milliarden, erste Frage, woher nehmen?
Ja, das ist die interessante Frage und ich glaube, man kann und muss sagen, interessanter noch als die Summe, um die es hier geht. Das ist ja die gleiche Summe, wie die Finanzminister schon in ihren ersten Beschlüssen bereitgestellt haben, unter anderem zur Finanzierung von Kurzarbeitergeld in bestimmten europäischen Staaten. Also interessanter als der Umfang dieses sogenannten Recovery-Fonds, den Deutschland und Frankreich jetzt vorschlagen, ist die Art, wie dieses Geld gehoben werden soll, nämlich durch Kredite, die die Europäische Kommission aufnimmt. Das ist wirklich ein ganz neuer Instrument, ein neuer Mechanismus, um den Haushalt der Europäischen Union zu erweitern. In ganz kleinem, besonderen Umfang kann die Kommission das bisher schon mal machen, aber an sich ein auf Schulden, auf Kredit finanzierter EU-Haushalt, das ist auch in den europäischen Verträgen nicht vorgesehen. Also da begibt man sich auch rechtlich auf eine, auf eine Gratwanderung. Und wenn die Bundeskanzlerin sagt, das ist jetzt eine außerordentliche, einmalige Maßnahme für eine ganz besondere Notsituation, ich würde mal sagen, da adressiert sie diesen Satz auch schon in Richtung Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht.
Da war ja was letzte Woche, richtig. Das ist ja in der Tat, also Sie haben beschrieben, ich benutze jetzt mal den Begriff des Tabubruches, also dass die EU als EU Schulden macht im größeren Stil und damit verbunden ja auch, dass man also dann gemeinsam dafür haftet. Wir reden also, wenn ich das jetzt nicht falsch verstehe, glaube ich, de facto über das, was man bei den Eurobonds immer schon mal so in der Diskussion hatte, also gemeinsame Haftung für Schulden. Da hat Deutschland immer Nein gesagt. Ich habe jetzt erstmal die Frage an den Kulturmann und auch Bürger Christian Höppner. Ist das ein Tabubruch, der für Sie okay ist?
Also rechtlich kann ich es nicht beurteilen, ob es ein Tabubruch ist, aber ich finde, es ist ein dringend notwendiges Signal, was wir endlich senden, was die Europäische Union auch im Sinne von einer gewissen Grundeinigkeit ganz, ganz stark braucht. Also ich bin heilfroh, dass dieses Signal kommt. Ich frage mich nur, ob es politisch tatsächlich durchsetzbar sein wird. Ich meine es jetzt nicht rechtlich, sondern politisch, weil ja schon einige, wie Kanzler Kurz und so weiter, klar gesagt haben, das machen sie nicht. Und dieses wirklich ziemlich schreckliche Instrument der Einstimmigkeit in der Europäischen Union lähmt ja dieses wichtige Gebilde auf der Welt als Kraftzentrum. Da frage ich mich, und es geht auch nochmal die Frage vielleicht an Herrn Detjen hier in der Runde, wie er das einschätzt, ob das durchsetzbar ist.
Ja, Stefan Detjen, wie ist das?
Naja, das wird die interessante Frage sein. Es ging ja in der Tat darum, einen Weg zu finden, der das von Deutschland, aber auch von anderen, von den Niederländern, von Skandinavien abgelehnte Instrument der Eurobonds vermeidet. Hier wählt man jetzt den Weg, den europäischen Haushalt, den Haushalt der EU-Kommission zu vergrößern, aber in der Tat eben mit dem Ergebnis einer neuartigen und jedenfalls in der Dimension vollkommen neuartigen Form gemeinschaftlicher Verschuldung, für die Mitgliedstaaten dann entsprechend ihrem Anteil am EU-Haushalt haften, also in Deutschland etwa 27%. Ist das durchsetzbar? Ja, das wird jetzt ein sehr schwieriger politischer Prozess. Die nächste Stufe, 27. Mai, nächste Woche, da soll ja dann die EU-Kommission im Auftrag des Rates ihren Vorschlag unterbreiten. Wir können mal davon ausgehen, dass diese deutsch-französische Initiative eng mit Ursula von der Leyen und der Kommission abgestimmt ist. Aber dann geht's richtig los, denn dann müssen in der Tat zunächst mal im Rat 27 Staats- und Regierungschefs zustimmen. Der Widerstand ist schon markiert. Sebastian Kurz will widersprechen, will eine Allianz formen mit den besagten Niederländern, skandinavischen Ländern. Und selbst wenn der Rat sich dann, wann auch immer das ist im Sommer, darauf verständigen sollte, dann, nächste Hürde, müssten alle 27 Parlamente der Mitgliedstaaten zustimmen. Und wir wissen aus Erfahrung schon in Deutschland, im Bundestag, denken Sie an die Zustimmung auf den Höhepunkt der Eurokrise zum ESM-Vertrag. Also wie schwierig das ist und wie schwierig das dann erst recht wird in kritischen, skeptischen Ländern, wie etwa den Niederlanden, wo die Regierung gerade mal eine Stimme Mehrheit im Parlament hat, oder in Dänemark, wo die Regierung als Minderheitsregierung regiert. Also da kann man ahnen, was das für ein Wagnis ist, was das für ein Projekt ist, das Angela Merkel und Emmanuel Macron sich da vorgenommen haben.
Kann es sein, dass Angela Merkel auch genau vor dem Hintergrund dieser Kulisse, Stefan Detjen, die Sie da gerade beschrieben haben, vielleicht einfacher zustimmen konnte, was ja vor allem ein Herzensanliegen von Emmanuel Macron ist, weil sie im Prinzip weiß, ja, lass uns das mal schon schön groß per Videobotschaft verkünden an einem Montagnachmittag. Die Balten, die Niederländer, Sie haben es gesagt, werden das schon abräumen?
Nein, ich glaube, das wäre ein zynisches Kalkül. Das würde ich Angela Merkel nicht unterstellen. So ist sie nicht. Ich glaube, das ist ihr tatsächlich auch ein Herzensanliegen, hier jetzt in dieser Situation auch zu demonstrieren, in der Stunde der Not Europas übernehmen Deutschland und Frankreich gemeinsam Verantwortung. Das ist oft gefordert worden, oft auch von Deutschland vermisst worden. Ich glaube, Angela Merkel, die ja ab Juli dann mit Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, weiß, dass sie hier eine ganz wichtige Verantwortung hat. Ich würde wirklich sagen, sie will da nicht scheitern, sie wird das versuchen, sie wird ihr ganzes Verhandlungsgeschick, ihre Autorität, ihren Respekt in Europa in die Waagschale werfen, um das jetzt durchzubringen. Und trotzdem, ob das dann gelingt, das ist wirklich ganz offen zur Stunde.
Christian Höppner, noch Fragen?
Nein, ich bin aber ganz bei Stefan Detjen in der Einschätzung an dieser Stelle. Ich glaube, das will sie nicht und das kann sie sich auch gar nicht leisten, das jetzt einfach nur so als Placebo-Effekt machen. Selbst wenn das scheitern sollte, ist es ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg zu dem Bewusstsein, dass wir alle in einem Boot sitzen. Da können nur alle verlieren, wenn wir jetzt nicht Solidarität zeigen.
Meine Skepsis ist dadurch begründet, dass ja Angela Merkel auch in anderen Krisensituationen, und wir hatten ja einige, sie hatte auch in ihrer langen Kanzlerschaft einige, die Finanzkrise, die Eurokrise, da immer einen Strich gezogen hat und gesagt hat, nein, keine gemeinsame Schuldenaufnahme, keine gemeinsame Schuldenverantwortung. Daraus speist sich meine Skepsis an dieser Stelle.
Kann ich verstehen.
Naja, aber man muss sagen,
Entschuldigung.
Herr Höppner und dann Herr Detjen.
Kann ich verstehen, aber wir haben auch noch nie so eine Situation gehabt. Also die Kanzlerin hat ja selber davon gesprochen, dass wir nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch nie eine solche Situation hatten. Und deshalb glaube ich schon, ist das nochmal neu zu gucken und eine neue Chance für Europa. Mhm.
Stefan Detjen.
Ja, ich glaube, sie hat, wenn man da genau hinhört, dann hat sie auch die Idee von Eurobonds immer abgelehnt. Sicherlich einmal im Wissen, das ist politisch schwer, auch in Deutschland, in ihrer eigenen Partei, in Europa kaum durchsetzbar gewesen. Aber sie hat es immer damit verbunden, auch mit dem Hinweis, die europäische Konstruktion, die politische Kontrolle, die politische Verfassung Europas ist nicht reif dafür. Und auch jetzt verbindet sie diese Initiative mit dem Hinweis darauf, dass kann, wie sie gestern gesagt hat, nur die kurzfristige Antwort, die kurze Antwort sein. Die langen Antworten müssen folgen. Und sie hat nochmal deutlich gemacht, auch mit Blick auf die Agenda der deutschen Ratspräsidentschaft, die sie jetzt ganz im Licht der Corona-Krise und dessen, was da jetzt passiert, nochmal neu definieren will, dass sie durchaus weiß, man muss da auch an die Fundamente, die vertraglichen Fundamente Europas auch gehen. Sie hat gestern nochmal ausdrücklich in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Emmanuel Macron gesagt, zu den Maßnahmen, zu dem, was wir tun müssen, um Europa weiterentwickeln, da können dann auch Vertragsänderungen zu hören. Also das ganz große Rad wird da sozusagen angedreht jetzt. Ich glaube, Angela Merkel weiß das sehr genau und sieht, dass da jetzt möglicherweise in dieser Stunde der Not auch eine Chance gekommen ist, Europa noch mal ein Stück voranzubringen.
Ich hätte ein Thema noch heute. Urlaub 2020. Vielleicht doch lieber in Deutschland?
Urlaub in Deutschland. Urlaub in Deutschland. Urlaub in der Region. 6 Wochen ohne. Ruderbruch. Ich freue mich schon. Urlaub in Deutschland, das Gute liegt so nah. In den Städten hängen Plaketten. Güte war hier, Güte war da.
Reinhard Grebe, diese Aufnahme ist natürlich aus Zeiten vor Corona, sonst hätten die Leute nicht so gelacht, glaube ich, Urlaub in Deutschland. Es soll ja auch Ausland möglich sein, also zumindest europäisches Ausland, darüber wurde gestern beraten in der EU. Aber warum in die Ferne schweifen, sagt zum Beispiel auch Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, und bringt jetzt eine Daheimbleibprämie ins Spiel, also Geld, wenn man in Deutschland Urlaub macht. Christian Höppner, wir haben das heute Morgen in der Redaktionskonferenz die Abbadeprämie genannt.
Ich habe mich erstmal gefreut und habe gedacht, okay, dann freue ich mich auf Herrn Söders Prämie, wenn ich nach Amrum fahre, was ich geplant habe.
Ob er sich dann freut?
Nein, aber im Ernst, ich kann zwar das erstmal verstehen, finde es aber trotzdem fast ein bisschen abwegig. Also ich finde, wir sollten uns freuen, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, auch wieder im europäischen Ausland Urlaub machen zu können. Und es sollte doch wirklich eine ganz individuelle Entscheidung sein. Ich meine, wenn man den Hotels und den Gaststätten und so weiter helfen will, dann gibt es ja und sind ja auch schon einige Maßnahmen unterwegs, dann gibt es andere Möglichkeiten. Das finde ich jetzt in der Tat ein bisschen
merkwürdig. Ich finde es vor allem wichtig, an dieser Stelle mal klar zu benennen, warum schlägt man jetzt welche von Maßnahmen vor? Also sind es noch Gesundheitsschutzmaßnahmen? Dann ist das natürlich in gewisser Weise, ich will nicht sagen Gaga, aber auf jeden Fall ein bisschen weit hergeholt. Oder sagt man, das ist eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme, das brauchen wir jetzt dringend. Dann wäre es anders problematisch, weil da nämlich ganz klar der europäische Geist fehlt. Also da denke ich, da gibt es italienische Urlaubsregionen, die vielleicht das dringender bräuchten als jetzt bestimmte Ecken in Bayern.
Ja, eben. Und wir sehen ja auch, es gibt natürlich auch den Wunsch, sowohl wirtschaftlich von den Gaststätten und Hotels im europäischen Ausland, als ich glaube auch, man darf den Aspekt der Begegnung, der auch durch Tourismus entsteht, auch nicht hinten anstellen. Deshalb finde ich, ist das gerade jetzt das falsche Signal politisch zu setzen, bleibt daheim. Ich finde, das muss wirklich jeder selber ganz individuell entscheiden. Es kann nicht sein, dass das nochmal staatlich bezuschusst wird, letztendlich auch Steuergelder.
Ja, genau. Also am Ende, das muss man wahrscheinlich auch in diesen Corona-Zeiten sagen, all das, was da passiert, zahlen wir alle selbst irgendwie. Und insofern ist die politische Diskussion darum, um die Daheimbleibprämie und andere Dinge sicherlich sinnvoll. Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.